Ostersonntag, ein von den wichtigsten Feiertagen im Christentum. Wir sitzen bequem hier an diesem schönen, wunderschönen Osterwochenende, dem Sonntag, feiern den Tod am Karfreitag und heute die Auferstehung Jesu Christi. Dieser Tag ist für uns Christen sehr wichtig. Aber es gibt andere Feiertage in der ganzen Welt, unter anderen Religionen, ob wir von Ramadan reden, ob wir von Feiertagen, die Buddha feiern, oder Joseph Smith für den Mormonen. Und vielleicht kommt es dir im Kopf, naja, für uns ist dieses wichtig, aber für die andere ist die andere wichtig. Vielleicht ist es doch dieser Spruch, denken wir manchmal, dass alle Wege nach Rom führen, wie ich gestern von einer Frau, einer lieben Frau gehört habe. Ist es wirklich möglich, einen fehlgeleitenden Glauben zu haben? Wenn man wirklich ein gutes Herz hat, wenn man wirklich ein innige, gute Gedanken hat, gute Motive hat, vielleicht ist es wirklich nicht so wichtig, was wir glauben. Aber heute möchten wir von Paulus hören, und zwar, was er über die Auferstehung Jesu sagen will. Und eigentlich spricht er auch von anderen Lehren. Meine Aufgabe heute, wie immer, ist nicht gegen andere Religionen zu predigen. Meine Aufgabe ist es, die Wahrheit, wie es in der Bibel ist, weiterzugeben. Ich habe nichts persönlich was zu sagen. Es geht nicht um mich, meine persönliche Überzeugung. Ich habe nur zu sagen, was Gott schon geschrieben hat und niedergefasst für uns hat. Wir möchten dann heute Morgen einen von den wichtigen Stellen außerdem berichten, wie wir heute von Olli vorgelesen gehört haben, Markus 16, einen von den wichtigsten Stellen über die Auferstehung Jesu Christi. Und zwar ein erster Korintherbrief, erster Brief an Korinth und Kapitel 15. 1. Korinther und den 15. Kapitel. Ich muss euch sagen, diesen Kapitel habe ich schon überwältigt. Was ein langes Kapitel. Und mein Ziel ist heute, keine Sorgen, die ganze Stelle auszulegen. Sonst würden wir hier vielleicht bis Weihnachten und das wäre doof. So, das tue ich nur, euch nicht an. Also heute aber möchte ich die Auferstehung Jesu wirklich in Mittelpunkt sehen und uns die Frage stellen, wie wichtig ist die leibliche Auferstehung Jesu? Ist das nur ein Thema für manche oder manche nicht? Musste Jesus Christus auferstehen? Ich denke, wir betonen so viel den Tod Jesu, dass er für uns an unserer Stelle gestorben ist, dass er an unserer Stelle bestraft wurde, dass die Sünde der Welt, meine Sünden, für die ich hätte sterben sollen, hat er am Kreuz getragen, damit ich frei sein könnte. Jeder, der nur an ihm glaubt, diese Freiheit von den Sünden, von der Sklaverei der Sünde haben darf. Diese Botschaft ist so verkündigt, vielleicht wird dann die Auferstehung ein bisschen in den Schatten geschoben. Aber musste Jesus Christus auferstehen? Heute werden wir sehen, dass wenn Jesus Christus nicht leiblich auferstanden wäre, wäre es für dich und mich vorbei. Hätten wir keine Chance, hätten wir keine Hoffnung. Dass Jesus in seinem Leib auferstanden ist, jemand, der tot war, der 3 Tage im Grab war, um zu beweisen, dass er wirklich tot war, dass dein Herz aufgehört hat zu schlagen, dass er wirklich medizinisch ganz tot war, nicht ohnmächtig geworden ist und dann in dem Kühle des Grabs irgendwie dann wieder auferweckt ist, wie manche sagen. Nicht getauscht mit jedem anderen, damit er nicht wirklich sterben musste, wie manche sagen. Sondern dass er tatsächlich gestorben ist und tatsächlich in seinem Leib auferstanden ist. Manche sagen, er ist auferstanden in seinem Geist. weil keine kann wirklich leiblich auferstehen. Es geht, es gibt's nicht. Unmöglich. Dass sein Geist auferstanden ist, seine Seele, und dass seine Seele weiterlebt. Aber Paulus sagt was anderes heute. Wir werden heute dann drei Punkte sehen. Ich habe nicht die Hauptpunkte auf der Leinwand, aber die unteren Punkte. Aber die erste Punkte sehen wir in den ersten 11 Verse. Wir werden es nicht ganz vorlesen, aber wir merken erst, dass die Auferstehung gehört zu den guten Nachrichten. Dass wir gerettet werden können. Weil er sagt in Kapitel 15, Vers 1, ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund. Und dann Vers 3, hier ist das Evangelium. Denn ich habe euch von allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften, dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Die Schrift sagt, Jesus ist tatsächlich auferstanden. Und wenn es wirklich nicht stimmt, dann ist die Bibel nicht glaubwürdig. Aber nicht nur das, sondern Paulus spricht sehr persönlich. Er spricht hier von Augenzeugen. Er sagt in Vers 5, dass er Kephas, der griechische Name für Petrus, dass er Kephas erschienen ist, dann den 12. 12 auf einmal. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern. Auf einmal. Jesus ist mehrmals erschienen und es auflistet, es ist überwältigend. Wir sprechen nicht von einer Illusion, wo Menschen einfach so ein bisschen, ja, vielleicht waren so traurig oder so depressiv, dass sie irgendwie eine Gestalt von Jesus auf der Wand gesehen haben. Oder wie letzte Woche in Notre Dame, wie es berichtet wurde, dass eine Frau Jesus, Gestalt Jesu im Rauchsäule von dem Feuer im Notre Dame gesehen hatte. Was kann ich zu diesem Vision sagen? Ich habe nichts zu sagen. Okay? Ich habe es wirklich tatsächlich nicht angeschaut, aber es ist ja ein Bild davon. Und da ist Jesus in dem Rauchsäule. Okay? Aber ist das ein Beweis, dass Jesus auferstanden ist? Eine Frau sieht was. Wenn wir alle sagen, dann ist er tatsächlich auferstanden. Keine Ahnung, es ist ziemlich nicht so glaubwürdig. Aber okay, was die Frau gesehen hat, hat sie gesehen. Kann es nicht in Frage stellen, ich war nicht da. Aber was Paulus hier sagt, ist, dass er nicht von einer Person einzelnen, ja, ich denke, ich habe Jesus gesehen, sondern 12 auf einmal. Das heißt, diese ganze Bereich hier, die ersten 4 Reihen und die 3 Reihen, alle auf einmal haben eine Gestalt Jesus gesehen. Gut, ich kann die gut zählen. Eigentlich ist es ja euch und ein paar extra, okay? Mit Mathe. Mathe war nicht meine Stärke, okay? Aber 12 Leute, da stand Jesus. In der Mitte. Und dann sagt Paulus 500 auf einmal. Das ist höchstwahrscheinlich die Hälfte von Brand. Eine große Menge haben alle sagen können, erlebt. Und falls wir sagen, naja, das war damals. Paulus schrieb diesen Brief an diese Gemeinde und er sagt, 500 auf einmal haben Jesus gesehen, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben. Das heißt, frag nach, sie leben noch. Wir sprechen nicht von damals hat 500, ja, jemand gesagt, dass 500, er sagt, frag nach. Die Auferstehung Jesu ist eine bewiesene Tatsache. Es ist interessant, es gibt mehrere Geschichten von Menschen, Atheisten, die wirklich fest waren, Jesus hat nicht gelebt. Vielleicht hat er überhaupt nicht existiert, aber sicherlich nicht auferstanden und haben angefangen zu recherchieren. Und wirklich, um das zu widerlegen. Und weißt du was, wenn jemand mit offenem Herz und wissenschaftlich, okay, versucht, das zu widerlegen, findet man heraus, eigentlich vor Gerichtsprozess, es muss Tatsache sein. So viele Augenzeugen, so viele Berichte kann es nicht geben, ohne dass es wirklich stimmen kann. Paulus selber sagt ehrlich, hey, das wurde mir überliefert, aber anderen haben das tatsächlich erlebt. Zahlreiche Augenzeugen. Die Auferstehung ist eine bewiesene Tatsache. Das sind die ersten 11 Verse. Aber dann spricht Jesus von der Wichtigkeit von der Auferstehungslehre, dass Jesus auferstanden ist. Und zwar in Verse 12 bis 19 wird er uns beibringen und zeigen und nahelegen, dass die Auferstehung Jesu, die leibliche Auferstehung Jesus, die zentrale Botschaft der Bibel ist. Er fängt so an in Vers 12, wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt ist, wir sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe. In dieser Gemeinde in Korinth gab es einige Probleme. Und eine von den Problemen war, dass jemand gelehrt hat, einigen gelehrt hatten, ja, deine Mutter ist gestorben. Sie hat an Jesus Christus geglaubt. Aber kann nicht leiblich auferstehen. Das gibt's nicht. Das ist unmöglich. Und so wurde dann in der Gemeinde unter ihnen gelehrt. Paulus sagt, es gibt's nicht. Und was er hier sagt, im Kurzen, das zusammenzufassen, weil ich habe nicht vor, das ganz auszulegen. Es ist ein bisschen kompliziert. Aber im Kurzen sagt er, dann könnt ihr selber prüfen, ob es stimmt. Okay? Aber er sagt im Kurzen, dass dein Schicksal, dass mein Schicksal, ob ich auferstehen werde oder nicht, ist untrennbar mit Jesus und sein Schicksal. Das heißt, wenn wir nicht auferstehen, ist Jesus auch nicht auferstanden. So ist die Frage. Hier werden wir kurz verbleiben. Er sagte, wenn die leibliche Auferstehung Jesus nicht stimmt, dann gibt er uns verschiedene Folgen davon. Wenn die leibliche Auferstehung nicht stimmt, du sagst, naja, leiblich auferstanden oder nicht, nicht so wichtig. Okay, lass uns das kurz besuchen, dass die leibliche Auferstehung nicht stimmt. Was sind die Folgen davon? Wir möchten das kurz überlegen. Schauen, was Paulus sagt. Erstens, wenn die leibliche Auferstehung nicht stimmt, haben wir keine Botschaft. Schau mit mir, sagt in Vers 14, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist außer auch unsere Predigt inhaltslos. Inhaltslos aber auch euer Glaube. Das heißt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, glaubst du an nichts. Das heißt, ich habe überhaupt nichts zu sagen. Hast du irgendwann mal eine Predigt oder ein Vortrag oder vielleicht warst du in einem Gespräch mit jemandem und aus irgendwelchem Grund merkst du so nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, wow, er redet so toll, sie spricht so raffiniert, aber er sagt absolut nichts. Hat er das irgendwann mal erlebt? Also es geht im Kreisen oder irgendwann, die sagen sie nichts, okay? Vielleicht denkt sie das von meiner Predigt, okay? Also nichts da. Was war das denn? Es war interessant, es war schön, es war unterhaltsam, aber was hat er gesagt? Keine Ahnung. Er hatte einen Professor und als er in Boston war, in einer Uni, gab es einen Philosoph, ich glaube es war der Tillich, und er war Philosoph, ein Bibelkritiker, und er wurde eingeladen, dort einen Vortrag zu halten. Und er stand dann, mein Professor, mit einem anderen Student in dem auf dem Treppenhaus da und sagt, ach so, hab gehört, dass Tillich heute einen Vortrag gehalten hat. Ja, oh, es war Wahnsinn, das war so interessant, so spannend. Okay. Was hat er gesagt? Keine Ahnung, aber es war wunderbar. Paulus sagt, wenn Jesus nicht auferweckt ist, ist unsere Predigt, ist unsere Botschaft nichts, inhaltlos. Das heißt, ich habe nichts zu sagen. Das Wort hat mit Eitelkeit zu tun. Leerheit. Das ist nichts. Unsere Botschaft besteht der Tatsache, dass Jesus Christus in seinem Leib nicht nur gestorben ist, sondern auferstanden ist. Wir können es so sagen, wenn Jesus nicht leiblich auferstanden ist, dann ist unsere Botschaft langweilig. Langweilig. Inhaltslos. Nichts. Aber zweitens sagt Paulus noch was. Sorry, ich hatte das nicht auf der Leinwand. Aber jetzt habt ihr das. Und zwar, es ist nicht nur langweilig. Weil Langweil ist okay. Man kann es normalerweise überstehen. Also meine Kinder denken, dass es tödlich ist, Langweil zu haben. Es ist grenzwertig. Sie werden das nicht überleben. Vor allem die Kleinen, okay. Ich schließe die Älteren aus. Aber die Kleinen, ich darf das über denen sagen. Okay. Langweil ist das Schlimmste, das es überhaupt in der Welt geben kann. Okay. Aber es gibt schon was Schlimmeres. Paulus sagt in Vers 15, wir werden aber auch falsche Zeugen. Das heißt, unser Predigt ist nicht nur langweilig, sondern es ist gefährlich. Es ist eine Lüge, wenn Jesus nicht leiblich auferstanden ist. Das sind Paulus, seine Worte, nicht meine. Nun, das ist ziemlich riskant, oder? Über deine eigene Botschaft zu sagen, naja, wenn es wirklich nicht stimmt, dass Jesus auferstanden ist, bin ich ein Lügner. Okay? Ich melde mich. Lügner. Wenn Jesus nicht leiblich auferstanden ist, wenn nur seine Seele auferstanden ist, dann soll ich Lügner auf meinem Gesicht tätowieren und durch die Welt gehen. Falsche Zeugen, wissen wir, gibt es überall. Lügen hört man jeden Tag. Jeden Mensch sagt irgendwann eine Lüge. Eine, mehrere, ja. Aber es ist gefährlich, wenn wir anderen verführen und sagen, etwas stimmt, was nicht stimmt. Wahrheit gibt es, weil es einen Gott gibt, der sich uns offenbart hatte. Und er sagt, Paulus sagte, wenn er nicht auferstanden ist, sind wir falsche Zeugen. Es gab es, man kann es im Internet nachschauen, gab es immer wieder Menschen, die behauptet hatten, Unsterblichkeit, diese Eigenschaft zu haben, dass sie unsterblich sind. Es gibt eine, die immer noch lebt, die heißt Chiu, glaube ich, Chui oder irgendwas, hat so einen Ring, so einen magnetischen Ring, du kannst es am Amazon kaufen, angeblich, habe nicht geguckt, nicht in meinem, ja, Wunschliste eingebracht. Aber so ein magnetischer Ring auf den Fingern und auf den Zehen. Und er behauptet, wenn du diese Ringe trägst, wirst du ewig leben. Und er versucht zu beweisen, jetzt ist er so, ach, oh nein. Entschuldigung, Leute. Versuch mal. Und er behauptet, dass er unsterblich sein wird. Stimmt aber nicht, obwohl er noch lebt. Es gibt einen anderen. Er hieß Leonard Live Forever Jones. Er ist in 1797 geboren, in Amerika. Und hat dann eine Gruppe angefangen mit einem anderen, McDaniel, der Leb immer Hauptstadt gegründet hatten und haben gesagt, hey, wenn du nur glaubst, wirst du nie sterben. Klingt gut. Und haben versucht, Menschen, Konvertiten zu finden, zu auszusuchen in verschiedene Bundesstädte. Es lief gut, bis der McDaniels gestorben ist. Und Genau. Und dann, natürlich, wisst ihr auch, der Leonard ist auch gestorben. Und so ist es, wenn wir behaupten, dass wir auferstehen werden. Solche Lügner gibt es in der ganzen Welt. Bin ich eine davon, wenn ich vor euch stehe? Wichtig ist zu wissen, hier ist Paulus ein Prüfstein, ob jemand die Wahrheit sagt. Glaubt er an die leibliche Auferstehung Jesu Christi? Das ist auch, was Paulus sagt, was die Bibel uns berichtet. Tatsächlich, wenn Jesus nicht auferstanden ist, das ist der Leonard übrigens, wenn Jesus nicht auferstanden ist, ist alles bloße Fassaden. Die Botschaft ist, wenn Jesus nicht leiblich auferstanden ist, ist die Botschaft langweilig, die Botschaft ist gefährlich, am dritten ist die Botschaft eine große Tragödie. Es ist traurig. Weil dann sagte er zum Schluss, in Vers 17 sagte er, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Und in Vers 19, wenn wir allein in diesem Leben auf Jesus gehofft haben, so sind wir die Elendsten von allen Menschen. Unsere Hoffnung, unser Alles hängt an dieser Lehre, dass Jesus aus dem Grab gekommen ist, dass er auferstanden ist. Wenn er nicht leiblich auferstanden ist, ist die Vergebung unserer Schulden nicht möglich. Wir sind noch in unsere Sünden, sagte er. Dann haben wir keine Ewigkeit mit Gott. Nur kurz zu vergleichen, habe ich ein Beispiel von einem Freund gefunden. Und zwar, wenn du zu einer Beerdigung gehen würdest, in Buddhismus. Diese sind liebe Menschen, die wirklich sicherlich danach streben, diese Ruhe in ihrem Gottheit zu finden. Aber wenn du zu einer Beerdigung gehst, es wird berichtet, die buddhistische Mönche singen 30 bis 40 Minuten lang, so ein Skandieren. Sie halten Stücke, auf welche draufsteht, geh ohne Rückkehr, schlaf ohne aufzuwecken. Und es gibt keine Auferstehung. Es gibt keinen Ausweg. Es gibt für diese lieben Menschen keine Hoffnung. Aber umgekehrt, wenn wir als Christen unsere ganze Hoffnung und Schicksal auf Jesus und seine leibliche Auferstehung alles einsetzen, auf das setzen, aber es nicht stimmt, dann sind wir die erbärmlichsten Menschen, die es gegeben hat. Die elendsten. Weil Jesus uns nicht nur ein bisschen Hoffnung gibt, sondern Hoffnung für eine Ewigkeit mit ihm. Paulus versucht uns zu überzeugen, die Auferstehung Jesu Christi ist die zentrale Botschaft der Bibel. Aber jetzt sagt er, Vers 20, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist tatsächlich auferstanden. Es ist Tatsache, es ist geschehen. Was Adam, der erste Adam, alles vermasselt hat, indem er gesündigt hat und Gott nicht gehorsam war und von dem verbotenen Frucht gegessen hat, machte Jesus richtig, indem er alles lebendig macht. In Adam sind wir alle tot, haben wir keine Hoffnung. In der zweite Adam in Jesus haben wir Hoffnung. So möchten wir betrachten, kurz. Weil Jesus wahrhaftig auferstanden ist, weil er wirklich auferstanden ist, was haben wir? Vers 25 bis 27 sehen wir, was wir erstens haben. Wir haben eine feste Erlösung. Er sagt über Jesus, denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass alles unterworfen ist, so ist es klar, dass er der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem, Gott der Vater, unterworfen sein, der ihm alles unterworfen ist, damit Gott alles in allem ist. Im Kurzen sagt er, alles ist unter seine Füße, auch den Tod. Wir haben heute Morgen gehört, der Tod jagt uns alle nach. Und wir haben nicht wirklich gelebt, bis wir ja sterben. Es gehört zum Leben, zu sterben. Aber Jesus hat am Kreuz den Sieg über den Tod bekommen. Er hat das erworben. Wir haben eine feste Erlösung, weil Jesus auferstanden ist. Wir sind Sklaven der Sünde gewesen. Aber Jesus, weil er auferstanden ist, bietet uns ewige Erlösung an. Freiheit von dem Tod. Freiheit von der Sünde. Wir haben doch eine Botschaft zu bringen, weil Jesus lebt. Zweitens, wir haben einen Grund für Gott zu leben. Wir haben einen Lebenssinn. Bekommen wir das, weil er auferstanden ist. So sagt er Vers 30, irrt euch nicht, schlechter Umgang verdirbt guten Sinnen. Werdet in rechter Weise nüchtern und sündigt nicht, denn manche sind in Unwissenheit über Gott. Dass wir einen Sinn haben, dass wir einen Grund für Gott zu leben. Wir haben das, weil Jesus auferstanden ist. Wenn Menschen sich betäuben müssen, ablenken müssen, ist es, weil sie keinen Halt haben, keine Hoffnung haben und sie wissen, der Tod kommt und sie müssen irgendwas mit Unterhaltungen, mit Alkohol, mit anderen Sachen sich so ablenken und das niederdrücken, unterdrücken, damit sie nicht daran denken, der Tod kommt. Es kommt näher und näher. Eine traurige Geschichte gelesen von einem Mann, der todkrank war, glaube ich, Krebs hatte. Und das Einzige, was er machen wollte, war wieder ein Glücksspiel zu machen. So haben sie viel Geld, jemand hat spendiert, damit sie mit seinem Sanitärwagen, mit Krankenwagen zu einem Casino gebracht werden können und eine von seinen letzten Stunden in seinem Leben bei dem Casino verbringen durften. Der arme Mensch, mein Herz hat so, ich war so traurig, das zu lesen, der keinen Sinn hat. Er versucht das durch Casino, das zu unterdrücken. Und trotzdem rückt der Tod immer näher. Ob bewusst oder unbewusst, ist es alle uns so. Aber wir haben einen Grund für Gott zu leben. Dass wir nüchtern leben können, dass wir bewusst für ihn leben dürfen, weil wir Sinn haben. Jesus sagt, wir finden unser Leben in ihm, weil er lebt. Wir haben einen lebendigen Gott. Wir haben auch eine sichere Zukunft. Vers 51 sagt er, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden in einem Nu, in einem Augenblick bei den letzten Posaune. Denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden. Unvergänglich sein und wir werden verwandelt werden. Wir haben eine feste Hoffnung. Manche werden sogar nicht sterben, wenn Jesus wiederkommt. Eine Entrückung, wenn er sein Volk holt. Wir haben eine Hoffnung, wir haben eine sichere Zukunft. Hast du Angst, was kommt in dieser Welt, die so durcheinander ist? Politiker haben keine Ahnung. Ja, neue Bewegungen. Die gelbe Feste in Paris. Die Terroristen, die immer wieder bedrohen. Krieg, der immer wieder uns bedroht. Hast du Angst über die Zukunft? Vor der Zukunft, was kommt? Wenn Jesus Christus, weil Jesus auferstanden ist, haben wir eine sichere Zukunft. weil er lebt. Wir können sicher sein, was auf uns zukommt. Wir haben auch einen festen Halt. Er sagt in Vers 58, zum Schluss von dieser wunderbaren Stelle über die Auferstehung: Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, allezeit überreich in dem Werk des Herrn. Wir haben einen Halt, eine feste Zuversicht. Jesus ist tatsächlich der Sieger. Er lebt. Er ist König. Und bei seiner Auferstehung hat er den Tod und den Teufel gezeigt. Ist alles unter meinen Füßen. Und wusste, ab dem Zeitpunkt, wusste Satan, es ist für mich vorbei. Ich habe keine Chance, weil Jesus lebt. So eine sichere Zukunft können wir haben. Und viertens, wir haben Kraft, ein fruchtbares Leben für ihn zu führen. Bis er wiederkommt, bis wir bei ihm sind, haben wir Kraft für ihn zu leben, weil er lebt. Schau wieder in Vers 58. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, allezeit überreich in dem Werk des Herrn. Gott hat uns hier hinterlassen, damit wir für ihn leben, damit wir seine Botschaft weitergeben, damit wir Jünger machen und anderen erzählen, wie Tausende vielleicht davor die Botschaft weitergegeben haben, damit wir heute hier sitzen können und von Jesus hören durften. Ist es auch weiterzumachen, dass die nächste Generation von Jesus hört, dass die Menschen, die wir in diesem Leben begegnen, das weitergeben, überreich in dem Werk des Herrn. Wir haben Kraft, das zu tun. Nicht in uns, sondern weil Jesus auferstanden ist. Seine Auferstehungskraft, in ihm leben wir. Römer 6 spricht davon, unsere untrennbare Beziehung mit Jesus. Und dass Jesus gestorben ist, und wenn du an ihm glaubst, bist du auch mit ihm gestorben. Und deine Sünden auch. Und der alte Mensch ist gestorben und wieder auferstanden mit ihm. Und du lebst nur, weil er lebt. Sein geistiges Leben ist in jeder, der an ihn glaubt. Der wunderbaren Wahrheiten, was wir in Jesus Christus haben. Ich möchte uns fragen, glaubst du, dass Jesus Christus wahrhaftig in seinem Leib, Fleisch und Blut, auferstanden ist? Dies ist deine Hoffnung. Dies ist deine Zuversicht. Deine einzige Chance, dass es etwas gibt nach dem Tod. Der einzige Weg, indem wir einen Sinn, einen Lebenssinn haben können, weil Jesus lebt. Römer 10. Möchte ich kurz zum Abschluss erwähnen. Weil diese Auferstehungskraft, dieses Heil, ist nicht jedem automatisch gegeben, sondern es wird was von jedem von uns gefordert. Ganz einfach. Gott gibt jedem von uns einen freien Willen. Jesus zwingt keinen. Keiner ist gern gezwungen. Oder? Jemand sagt, du musst das machen, das machen. Okay. Vielleicht ein einjähriges Kind sagt, ja, okay, Mama, mache ich das. Okay. Aber das haben wir ungern. So hat Gott auch gewollt. Du hast einen freien Willen. Das heißt, jeder muss persönlich für sich entscheiden. Die Eltern, ich als Papa, kann nicht für meine Kinder entscheiden, dass sie Jesus annehmen. Jeder muss selber annehmen. Weil Jesus Christus den Tod für uns geschmeckt hat. Er ist an unserer Stelle gestorben, damit wir nicht sterben mussten, damit wir nicht die ewige Verdammnis haben müssen, wie die Bibel von ewiger Hölle spricht, weil wir gegen einen ewigen Gott gesündigt haben. Und Gott hat diesen Weg gemacht, dieses Heil gemacht, Heilsweg, dadurch wir leben können. Und wie können wir sicher sein, dass wir dieses ewige Leben haben, dass wir in ihm sind? Dann sagte er in Römer 10, Vers 9, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst, Jesus als Meister, Jesus als König bekennst, nicht mehr du als Herr, König, sondern ihm als, er als König. Wenn du dem Herrn mit deinem Mund bekennst als Herrn und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Du musst glauben, dass Jesus Christus an deiner Stelle gestorben ist, an deiner Stelle begraben wurde und dass Jesus Christus auferstanden ist für dich, damit du leben kannst. Glaubst du das? Jesus bietet dieses ewige Leben jedem Menschen das an. Du musst nur daran glauben und bekennen, dass er Herr ist und dass er für dich am Kreuz gestorben, begraben, auferstanden ist. Lass dieser Ostersonntag einen besonderen sein. Es wird viel gefeiert, es wird viel ganz wunderbares Essen genossen und wunderbare Gespräche geben. Aber lass den auferstandenen Jesu nicht in dem Schatten bleiben. Jesus lebt. Und so werden wir auch, jeder, der an ihm glaubt. Wir wollen beten.